check that the wound of the one described had been died. Und doch ohne eines, wie nun, vor eines, der hat jemand ganz normal singen. Wir haben ja jetzt bald Ostern. Und wir wollen in diesen Wochen vor und zu Ostern besonders über das Kreuz nachdenken. Die Kraft des Kreuzes. Wir haben letzten Sonntag auch hier über leider nicht da, wie das über Markus 10 führt, über ein Beispiel. Und heute geht es über den Sieg, der im Kreuz ist. Und wie ich halt so die Beiträge von euch gehört habe, die Gebete, die Lieder, habe ich mir gedacht, ist ja schon alles gesagt. Oder war der Zeugnis, wenn jemand da vorne steht, was soll der jetzt machen? Er soll etwas sagen, ja? Und meistens soll es was Gescheites sein, ne? Was Gescheites. Was Aufbauendes und so weiter. Muss ich enttäuschen. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Aber uns, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Menschliche Weisheit und das Kreuz passen nicht zusammen. Und deshalb müssen wir ganz still werden, demütig werden, wenn wir vom Kreuz reden oder vor dem Kreuz stehen. Und trotzdem ist so viel Kraft drin, Weisheit, Erlösung. Möge Gott es schenken, dass wir ihn am und im Kreuz heute begegnen. Amen. Der Text steht in Kolosser 2, 8 bis 15. Und ich bitte euch, dass ihr eure Bibel nehmt und mitlest. Und wir lesen jetzt oder wir hören jetzt den Text aus der neuen Genfer Übersetzung. Und ich bitte ihr, dass ihr das vorlest, weil ich kann das viel besser als ich.
Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurde. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Der Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen.
Danke. Wie ich mich da mit diesem Text auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass er eigentlich für mich fast autobiografisch ist, der Ablauf in diesem Text. Und ich werde mir erlauben, zwischendurch ein bisschen einzuflechten, wie es war, wie ich mich bekehrt habe. Weil da bringt so vieles davon drin. Paulus beginnt mit einer Warnung. Und er sagt, es gibt Gefahren. Es gibt Gefahren von Menschen, die mit Lehre und griechischer Philosophie andere einfangen wollen. Und die nach rein menschlichen Anschauungen leben. Und bei denen sich alles um die Prinzipien dieser Welt dreht. Das kennen wir ja, ne? Eigentlich, wenn wir einfach nur in die ganze Umgebung schauen. Es dreht sich alles immer um die gleichen Prinzipien. Aber was sind denn eigentlich die Prinzipien dieser Welt, in der wir leben? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Hier wird nicht beantwortet und ich glaube auch, dass das ganz absichtlich so ist, dass das Problem hier an dieser Stelle noch nicht beantwortet wird. Aber im Kolosserbrief im 3. Kapitel zum Beispiel, da steht sehr viel drüber. 3. Kapitel 1 bis 10, lesen wir jetzt nicht. Aber da werden Dinge aufgezählt, die zu den Prinzipien dieser Welt zählen. Und es geht immer wieder darum, dass menschliches, egoistisches, selbstsüchtiges wichtiger wird als Gott. Ich möchte den Vers 7 herausgreifen aus diesem 3. Kapitel. Und da steht, auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Und diese Dinge, die man vorher erzählt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungefügige Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier und so weiter. Und dann werden aber noch andere Dinge aufgezählt, wie auch draußen so an Bosheit, Verleumdung und so. Ich will jetzt nicht über diese Dinge reden, aber ich glaube, ihr alle wisst, wie diese Prinzipien dieser Welt sind. Und wir neigen ja dazu, sehr viel über die böse Welt zu denken und reden. Aber wir wissen auch, wenn wir ehrlich sind, dass diese Prinzipien dieser Welt auch in unser Leben hineinwirken. Und das ist unser Thema. Wie können wir davon loskommen? Und dieser Gefahr, die offensichtlich damals in der Gemeinde in Kolosse, mitten in Kleinasien, die von Epaphras, einem Mitarbeiter von Paulus, gegründet worden ist, wo Paulus selber noch nie dort war, wahrscheinlich, wie er den Brief geschrieben hat. In dieser Gemeinde gibt es offensichtlich auch diese Gefahren. Prinzipien dieser Welt werden wichtiger als das, was Gott will. Die Prinzipien Gottes. Aber Paulus ist jetzt kein Moralist, der uns jetzt sagt, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht und du darfst nicht, sondern er geht es ganz anders an. Hier, in diesem Text. Er weist nämlich darauf hin, dass den Prinzipien dieser Welt, die wir alle kennen und zu denen wir uns mehr oder weniger zurückhalten wollen, ja, etwas entgegenzusetzen, ist was viel, viel, viel besser ist. Er sagt sozusagen, schau, die Prinzipien dieser Welt sind im Vergleich zu Jesus Christus unwichtig, völlig unbedeutend. Ist das nicht der bessere Zugang, dass ich mir schaue, was ist mir eigentlich, was bedeutet eigentlich Jesus? Was habe ich in Jesus im Vergleich zu den Prinzipien dieser Welt, die mich von ihm wegbringen? Wenn ich gegen die Sünde der Anfechtung, die Prinzipien dieser Welt kämpfe, dann passiert sehr oft, dass ich versage und hineinfalle in die Grube, wie wir es schon gehört haben. Es ist viel, viel fruchtbarer, dass ich darum kämpfe, Jesus größer zu erleben. Auf einmal sind die Prinzipien dieser Welt nicht mehr wichtig. Und jetzt zeigt er uns in dem Vers 9, dabei ist durch Christus, ist es durch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leibhaftiger Gestalt, leiblicher Gestalt wohnt. Was kümmerst du dich um die Mode, um die neuen Autos, um das, was dein Nachbar hat und du nicht? Was kümmerst du dich um, ja, ich könnte vieles für dich sagen, nichts ist für sich gesehen von vornherein falsch, aber wenn es mir so wichtig wird, dass es mir einen Blick auf Gott verstellt, dann ist es Prinzip dieser Welt und nicht nur Prinzip Gottes. Was kümmert mich dieses alles, wenn ich wirklich erkennen kann, dass ich, dass in Christus die gesamte Fülle von Gottes Wesen ist, wohnt. In Christus wurde Gott sichtbar und erlebbar, offenbart. Das christliche Fachwort. Gott hat sich in Christus offenbart. Das heißt, in ihm können wir was sehen, wie er wirklich ist. Können wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. Und seine gesamte Fülle ist in dieser einen Person. Und wenn wir ihn wirklich anschauen, dann können wir eigentlich nur mehr schauen. Übrigens, wisst ihr, dass auch wir Gott sichtbar machen sollen? In seiner ganzen Fülle? Wir sollen ihn sichtbar machen. Wir können ihn nicht in der ganzen Fülle sichtbar machen. Das kann kein Mensch. Das sind auch keine einzelne Kirche, Gemeinde und so weiter. Das ist ganz gut so. Weil wenn ein Mensch wirklich Jesus als Ganzes, Gott als Ganzes sichtbar machen könnte, dann hätte man kein Guru oder so irgendwas. Ne? Das wäre gefährlich. Aber Jesus ist anders. Er konnte das, weil er war Gottes Sohn. Aber wir sollen auch Gott sichtbar machen. Der eine Sohn, der andere Sohn im Gesamten, als Gemeinde, als Gemeinschaft und als weltweite Gemeinde der Gläubigen sind wir die Sichtbarwerdung, die Offenbarung Gottes. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich kann auch etwas dazu beitragen, dass Gott sichtbar wird. Und wenn wir jetzt sehen, dass dieser Jesus so, diese ganze große Fülle Gottes in einer Person ist, dann haben wir, und das ist jetzt das ganz Besondere in dem ersten Abschnitt, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann werden wir das auch erleben. Wir haben diese Fülle in ihm. Vers 9, Vers 10. Ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Wenn ich das wirklich erlebe und spüre und wahr ist in meinem Leben, dann sind die Prinzipien dieser Welt nicht mehr so wichtig. Die erste Aussage, die ersten drei Verse von 8 bis 10 sagen also, mit Christus verbunden, ich erlebe seine ganze Fülle und Allmacht. Das ist Ziel. Mit Jesus verbunden sein, damit wir seine Allmacht erleben, ja, und seine Fülle, an seiner Fülle teilhaben. 15 Jahre alt war, da war ich sehr auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe ein bisschen so rumgeschaut, ein Buch über Buddhismus gelesen und so. Ja, halt. Man sucht den Sinn. Ich bin dann durch die Gnade Gottes mit Christen aus dieser Gemeinde zusammengekommen, ein Schulfreund von mir, der Peter Simpson, hat ihn mitgenommen in die Jugendbibelstunde. Wir haben über Jesus gelesen. Für mich war es ganz bereits eine echte Begegnung mit ihm. Das ist ein interessanter Mensch. Das ist super. Und einige Tage, Wochen später habe ich einen Fernsehfilm gesehen. Damals hat es ja noch nicht so viel Fernseher gegeben. Und wir haben, das war noch schwarz-weiß Fernseher, glaube ich, der im Zimmer meiner Großmutter gestanden ist und heimlich. Aber wir haben Fernsehen. Bei uns war das nicht so üblich, dass man sehr viel Fernsehen durfte. Und da war ein so richtiger Hollywood-Schnittchen. Ja. Das interessiert mich überhaupt nicht, wie die da ja leben. Ja, so möchte ich nicht leben. Das muss auch sein. So Prinzipien dieser Welt. Das ist nicht das, was ich jetzt mein junges Leben, wo das hingehen soll. Mit Kreisgeschichten und Scheidung und Wiederfahrer. Ja, so ich weiß gar nicht, warum es gegangen ist. Dann habe ich, ohne wirklich zu wissen, was es wirklich bedeutet, eine Entscheidung getroffen aus einigen Kampf, den ich aus dem Film mein Fett hatte, ich habe das längere Zeit gedauert, habe ich gesagt, Jesus, ich weiß zwar nicht, was du bist und wie du bist, aber ich vertraue darauf, dass du bessere Prinzipien hast, als mir dieser Film zeigt. Und dann ist Frieden gekommen und ihr wusst, jetzt hat er mir das Gebet erhört. Aber wie es weitergegangen ist, schon länger später. Suchst du heute Sinn, Erfüllung? Vielleicht ist jemand da, der da noch immer herum sucht. Bitte, lass dir das zeigen, wie wunderbar Jesus Christus ist. In ihm ist die Fülle der Gottheit. In dieser Person kannst du wirklich alles finden. Und jetzt, die wir schon lange mit ihm gehen, warum haben wir eigentlich so viel Angst und so viel Sorgen? Warum fühlen wir uns so armselig und hilflos, schüchtern, Versager? Hier steht, mit Christus verbunden kann ich seine Allmacht erleben. In Vers 10 steht, er, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist, mit dem bin ich verbunden. Ich habe gesagt, das ist Macht, das ist Vollmacht. Stellen wir uns das mal vor, wenn das jetzt in jedem von uns wirklich so durchgreifend wahr ist, dann sind wir vielleicht nicht immer so still, zurückhaltend, feig, so wie ich es oft bin. Mit Christus verbunden heißt seine Fülle und Allmacht erleben. Das war der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt ist jetzt von Vers 1, 11 und 12. Und hier geht es jetzt ein bisschen theologisch zu. Mit Christus verbunden heißt innerlich beschnitten werden. Verbunden mit ihm sei das hier beschnitten worden, Vers 11. Allerdings handelt es sich nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Die Beschneidung, die von den Juden und den Moslems am neuen Knaben praktiziert wird, ist ein äußerlicher Akt, drückt die Zugehörigkeit an einer Menschengruppe, an einer Konfession, an ein Volk aus, aber es ist etwas Äußeres und Symbolisches. Und so gibt es viele Äußerlichkeiten, die etwas ausdrücken, was innerlich sein sollte, aber nicht sein muss. Was ich mir jetzt auch übrigens, fällt mir gerade ein, wie wir uns äußerlich geben, drückt sehr oft etwas von unserer inneren Einstellung, von unseren inneren Prinzipien aus. Das muss übereinstimmen, das nennen wir dann authentisch sein. Nicht geheuchelt. Wenn das Äußere mit dem Inneren nicht übereinstimmt, dann sind wir Heuchler. Und ich erinnere jetzt, ohne das näher darauf einzugehen, was Jesus Christus über die Heuchler gesagt hat. Letztes Mal Matthäus 23, wie er die Pharisäer ins Gericht nimmt, sozusagen, wie er sie beschimpft, im wahrsten Sinn des Wortes. Und er sagt, ihr sorgt dafür, dass das Äußere eures Bechers und eurer Schüssel rein ist. Aber der Inhalt ist voller Raubgier und Maßlosigkeit. Sollt umgekehrt dafür sorgen, dass der Inhalt rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein. Deshalb spricht der Heilige Geist hier von der inneren Beschneidung. Das Herz, das Innere, das Innerste wird geändert. Hat jemand von euch eine Ahnung, wie eine Herzoperation funktioniert? Könnt ihr euch das mal vorstellen? Macht euch das mal ein Bild davon. Das Herz, wenn es nicht mehr schlägt, ist eigentlich der Eintritt des Todes. Ja, wenn das Herz nicht mehr pumpt, dann ist es in 2 bis 5 Minuten aus. Und an diesem schlagenden Organ eine Operation zu tätigen, braucht irrsinnig viel Aufwand. Entweder man muss beim Bewegen dort irgendwas operieren, das ist sehr schwierig, weil das Herz ja oft schnell schlägt, oder man muss das Herz durch eine Maschine in der Zeit ersetzen, rückstellen. Ja, man kann sogar so weit gehen, und das ist heute technisch möglich, das eigene Herz, das kranke Herz, herauszunehmen und ein gesundes Herz eines Verstorbenen, eines Spenders einzusetzen. Das ist ja die Herztransplantation, die heute schon geht, aber immer noch kein Standard-Eingriff ist. Das ist wirklich eine äußerst, äußerst komplizierte Sache, dauert lang. Wenn an unserem inneren Leben etwas geändert werden soll, dann ist es mit Wahrscheinlichkeit, so wie das Wegschneiden einer Warze, ja? Oder das Überschminken eines Flecks, der im Gesicht stört. Das ist ein höchst komplizierter chirurgischer Eingriff an unserem Herzen. Und ich habe euch ein neues Herz. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben, sagt Gott in Hesekiel 36, Vers 26. Diese Herzoperation, die Gott an dir und an mir angefangen hat, die dauert unser ganzes Leben. Zum Glück ist er der beste Herzchirurg, den wir uns vorstellen können. Aber er muss da hinein. Wir müssen ihn zulassen. Und so war das bei mir, dass ich, nachdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, einfach in der Sehnsucht einen Sinn für dieses enge Leben zu bekommen, dass ich sehr bald gemerkt habe, dass ich in meinem Inneren was ändern muss. Gott hat mir gesagt, ich soll zum Beispiel meine Schwestern nicht mehr so leicht, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich da ziemlich lockere Hand gehabt habe mit den jungen Schwestern, wenn sie mich geärgert haben, haben sie eine aufgeklickt. Das geht ja nicht. Das habe ich nicht in der Bibel gelesen, sondern wirklich nicht das gewusst. Und so hat das angefangen. 2 Tage oder einen Tag nach meiner Lebensübergabe bin ich mit meinem Freund, haben die Ferien angefangen, sind wir zum Grünen See gefahren. Damals durfte man noch kampieren da drinnen. Und haben wir Kolosser 3 gelesen. Das Ableben des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen. Das ist das, was wir vorher nur so kurz angelesen haben. Und das ist mir bewusst worden, dass das Gott jetzt das anfängt. Und das hat er damals angefangen, das tut er heute noch immer. Und er zeigt mir immer wieder, du bist doch wirklich so noch sehr daneben. Du musst wirklich umkehren. Da muss Herzoperation stattfinden. Und so hat dieser zweite Teil, mit der, wo es um diese Beschneidung geht, eigentlich mit dem Reinigen zu tun. Ja? Ich werde von innen her gereinigt. Lasse ich diese Reinigung zu? Sind wir wirklich bereit dazu? Oder sind wir Fassaden richten? Also ich möchte jetzt mal wirklich niemanden hertreten, aber das ist bei mir auch oft so. Aber ich glaube, dass wir Dinge zulassen, auch in unserer Gemeinde, die absolut im Gegensatz zu den Prinzipien des Heiligen Geistes sind und voll nach den Prinzipien dieser Welt. Was dort gestritten wird, in der Welt, ja, auch in unserer Gemeinde, bitte lassen wir diese Herzoperation zu. Die Voraussetzung dafür, dass das passieren kann, ist übrigens, hat wieder was mit Macht zu tun. In Vers 11 steht, Vers 12, denn ihr habt der Macht Gottes vertraut, die Christus von den Toten auferweckt hat. Es ist seine Macht, die diese Herzoperation machen kann. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Teil, von Vers 12 bis 15. Hier steht nun, mit Christus verbunden, durch das Kreuz lebendig gemacht. Jetzt kommen wir zum Kreuz wieder, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Und das Interessante bei meiner Bekehrung war, ich habe überhaupt nichts vom Kreuz begriffen. Ich habe den Peter dann gefragt, ich bin so froh, dass ich Jesus gefunden habe und so weiter. Aber jetzt erzähl mir mal bitte, was hat das alles mit dem Kreuz zu tun? Ich habe nicht begriffen, was das mit der Schuld zu tun hat. Ich würde niemandem empfehlen, diese Reihenfolge der Bekehrung so zu haben, auf dem Überwasser. Ja? Ich hab erst dann begriffen, was das heißt, dass Jesus für die Schuld gestorben ist am Kreuz. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, sagt Paulus. Tot. Das heißt, das Gegenteil vom Leben und der Sünde sollte ist der Tod, das wissen wir auch aus Römer 6, Vers 23. Und aus dem hat uns jetzt Gott auferweckt. Tod, Kreuz. Leben, Auferstehung. Und vorher passiert etwas, und das ist für mich ein wunderschönes Bild, und vorher das Kreuz. Haben wir das Kreuz aus dem Fundus herausgeholt, das Kreuz in der alten Gemeinde, steht in der Aufstellung. Also steht jetzt, er hat den Schuldschein, der auf unseren Namen aufgestellt war, und dessen Inhalt uns anklagte, ans Kreuz geheftet, genagelt. Diese Nägel, die durch Jesu Hände und Füße gegraben wurden, die haben gleichzeitig meine Schuld, meinen Schuldschein mit befestigt. Ja? Da ist viel Blut überflossen. Das müsste ich das vorstellen. Das hat Jesus sehr weh getan. Aber das ist für dich und für mich passiert. Der Schuldschein, das war ein geschriebenes, handgeschriebenes Papierstück, wo ich drauf geschrieben habe, ich, Karl Hausecker, schulde irgendjemanden so und so viel Millionen Euro. Kann ich nie bezahlen. Ich schulde Gott so viel, das kann er nicht bezahlen. Aber das hat Jesus getan. Er hat, und jetzt kommen wieder die Mächte, in Vers 15, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet. Ihre Ohnmacht zur Schau gestellt. Und Christus hatte einen triumphalen Sieg über sie errungen. Welche Mächte sind denn das? Welche Mächte? Dort, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Christus Jesus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der verwendet sich für uns. Wenn der Teufel heute kommt und dir sagt, du bist der Dreckskerl, sagt, stimmt schon, aber Jesus ist für mich gestorben. Und wenn dir jemand dich nur wieder zurückgemeldet sagt, ja, ich stimmt schon, dass ich nicht so besonders bin. Ja, ich bin ein Sünder, ich bin ein Versager. Aber mit Jesus sind die gottfeindlichen Mächte besiegt, entwaffnet. Das kann so viele Auswirkungen haben in meinem Leben. Und ich muss noch so viel lernen. Ich möchte euch jetzt ermutigen, dass wir das symbolisch so machen. Wir heften unseren Schuldschein an dieses Kreuz. Ich habe hier Post-its mitgebracht, Kugelschreiber. Und wer das mag, schreibt irgendwas drauf. Muss man eher verstehen. Ja? Es geht ja niemand anderem was an. Man sagt, ich bitte das heute aufs Kreuz und das bleibt. Weil es schade ist, tut man nicht anlagen. Ja? Aber eigentlich ist es angemalt. Und fest angemalt. Mit Hilfe. Oder so irgendwas wirklich fest, das dort bleibt. Und nicht mehr wieder mitnehmen. Und sein Sorgen sind, mag ich dich dort fest. Und deine Schuld bitte dorthin. Ich ermutige uns alle, dass wir zum Kreuz kommen. Und uns seine Fülle, seine Reinigung und seine Vergebung schenken.